So, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wir haben ja gerade diesen fabelhaften Film gesehen, Die neue Feldordnung, an dem ich die große Ehre hatte, auch ein bisschen mitzumachen. Und ich möchte heute über Zeichen allgemein sprechen. Sie haben sicherlich gehört von der, norwegischen Spirale, die da erschienen ist, die äußerst merkwürdig schien. Und ich dachte, das passt eigentlich auch ganz gut an diesen Film dran, denn es geht bei der einen Sache um Zeichen in Kornkreisen, in Feldern, und bei der anderen Sache um Zeichen am Himmel. Aber kommen wir doch noch mal darauf zurück, weil wir hatten diesen Film gemacht. Es war tierisch stressig. Wir haben uns auch ganz sehr gestritten beim Dreh, nach dem Dreh. Alles war ganz furchtbar anstrengend, aber haben es dann geschafft, oder Frank, besser gesagt, hat es geschafft, da was wirklich Ansehnliches draus zu zaubern. Und für mich war das so, wenn man in so einen Kornkreis geht, dann ist dort schon eine interessante Energie, die da so in der Luft liegt. Also es gibt Leute, die sind dafür empfänglich und sensibel und andere Leute nicht so. Und ich halte mich für sensibel für sowas. Und ich muss sagen, es war wie, als würde ich da durch so eine Wand laufen, als ich in diesen Kreis reingegangen bin, aber nicht in diesen. Ich habe das nur gesagt, weil vor allem diese Formation, von der wir jetzt schon gehört haben, die hat mich nicht losgelassen. Und ich habe danach noch ein bisschen weiter geforscht und möchte Ihnen das hier nicht vorenthalten. Ich möchte also noch mal ganz kurz darauf eingehen, was es hier mit dieser Formation auf sich hat. 1974 haben Radioastronomen vom Arecibo-Teleskop in Südamerika diese sogenannte Arecibo-Botschaft ins All geschickt, besteht aus Binärcodes. Sie kennen das ja, 0 oder 1, daraus bestehen also auch Dateien. Ne? So war falsch und so, damit kann man alles verschlüsseln. Und so haben die das hier auch gemacht. Also so ein dunkler Punkt hier ist eine 0 und da, wo es hell ist, ist eine 1. Und dann haben die 1679 Binärzeichen aneinander gehängt, weil das Ergebnis aus den beiden Primzahlen 23 und 73 ist. Das heißt, die Zahl 1679 kann man nur durch 23 oder durch 73 teilen und bekommt dann jeweils das andere raus. Und so ergibt sich dann dieses Muster. Das haben die also wirklich sehr, sehr schlau gemacht, wie die das hier verschlüsselt haben. Die haben hier oben die Zahlen von 1 bis 10, die Atomzahlen, Formen für Zuckerbasen in DNS-Nukleotiden, sogar die DNS-Doppelhelix ist hier verschlüsselt, die menschliche Gestalt natürlich, wie die so aussieht. Und hier unten schlussendlich die Sendeanlage, mit der diese Botschaft ins All geschickt wurde. Sieht also die Arecibo-Schüssel mit dem Durchmesser sogar, wie groß die Arecibo-Schüssel ist. So sieht sie im Original aus, also nochmal zurück. Hier sehen Sie das, ne? Hier so dieses das aufgehängt, hier diese Schüssel mit diesem aufgehängten Ding. Riesengroß ist das auf Puerto Rico und von dort haben die also diese Botschaft abgeschickt. Und jetzt ist da im Sommer 2001 diese merkwürdige Formation erschienen und die sah dann so aus im Korn erstmal. Ja? Hier nochmal schematisch dargestellt, also ganz deutlich haben diese beiden Dinger irgendwas miteinander zu tun. Man kann das also schwer abstreiten, dass die sich ähnlich sehen. Markantester Unterschied ist natürlich hier dieses kleine graue Männchen im Vergleich zu dem. Und das Interessante ist, dass hier unten, das ist eine völlig andere Sendeeinheit offenbar, die Aliens, wer auch immer das gemacht hat, dort ins Korn gezeichnet haben. Diese Formation, das hier unten, sieht genauso aus wie eine Formation, die im Jahr zuvor an exakt derselben Stelle dort auch erschienen ist. Was wollen die uns damit sagen? Wollen sie vielleicht sagen, wir machen die Kornkreise mit Kornkreisen oder sowas? Also es ist eine ziemlich komplizierte Sache. Sehr interessant ist, dass hier eine Trippelhelix ist, statt einer Doppelhelix. Also dreisträngige DNS. Und mir wurde gesagt, dieses Schema weist darauf hin, dass die DNS der Außerirdischen auf Siliziumbasis statt auf Kohlenstoffbasis funktionieren soll. Was in letzter Zeit zumindest die Genforscher nicht für ausgeschlossen halten, dass sowas möglich ist. Silizium und Kohlenstoff haben also offenbar Eigenschaften gemeinsam. Tja, Ist das jetzt die Botschaft von Außerirdischen oder ist sie das nicht? Schwer zu sagen, aber ich habe, wissen Sie, mir gedacht, was sagen eigentlich die Leute von SETI dazu? Search for Extraterrestrial Intelligence, ne? Sie kennen das ja. Da kann man sich so ein Programm runterladen auch und denen mithelfen und riesengroße Datenmengen von empfangenen Radiosignalen auf seinem Homecomputer durchrechnen lassen mit einer schönen Grafik dazu. Und da kann man dann also nach außerirdischen Signalen forschen oder zumindest nach dem, was die SETI-Forscher für außerirdische Signale halten. Und ich hatte die Gelegenheit, den Gründer von SETI, Frank Drake, und der auch sich diese Botschaft ausgedacht hat, persönlich zu befragen, was er denn über diese Botschaft denkt. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen.
How do you know that an alien civilization would like to use a radio signal to communicate?
Well, actually, the universe has made it.
Schade, das ist die Version ohne Untertitel, dann erzähle ich Ihnen, was er sagt. Ich habe ihn gefragt, woher wollen Sie wissen, dass die Außerirdischen mit Funksignalen antworten würden? Und er hat gesagt, das ist halt dafür gemacht, deswegen machen die Außerirdischen das auch. Und wir suchen vor allem im Mikrowellenbereich, weil dort am wenigsten Funkgeräusche sind im Weltall. Und diesen Bereich werden die Außerirdischen dann wohl auch auswählen zur Kommunikation.
The extraterrestrials will know
und diese Mikrowellen breiten sich ja auch im ganzen
and
Weltraum
they,
aus,
like
und das wissen wir, und die Außerirdischen wissen das auch, und deswegen werden wir, sind diese Mikrowellen geeignet für Langzeit, für Langdauerkommunikation über weite Entfernungen. Wir benutzen das ja auch für unsere Fernseher und um Satellitenverbindungen herzustellen.
You can get the signals with a small dish.
Denn man bekommt ja die Signale einfach mit einer kleinen Schüssel rein.
To send the transmission, the television programs to you.
Und so werden die Fernsehprogramme übermittelt. Und aus diesem Grunde suchen wir vor allem nach Signalen im Mikrowellenbereich.
First, we can detect the messages they use for their own purposes more easily there because the universe is dark
and doesn't interfere.
Secondly, if they are intentionally sending us signals,
they will use these frequency bands because they will know that
those are the bands where their signals will be most detectable.
Denn dort wird es am einfachsten aufzuzeichnen sein, und die werden wissen, dass wir dort danach
suchen.
Einige Leute glauben, dass die Botschaft auf die Arecibo-Botschaft bereits zurückgekommen ist zur Erde. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Hier haben wir eine Formation,
that appeared in 2001,
2001 neben dem Radioteleskop erschienen ist, und es gibt hier eine detailliertere Abbildung davon.
This is some private researcher who,
und ein Privatforscher hat das hier gemacht. Eine schematische Darstellung, die ich Ihnen da gerade zeige.
Now, it's really interesting.
Wenn Sie das jetzt mal vergleichen,
If you see the red,
sehen Sie diese rote Linie und dieses kleine Männchen da und so weiter.
What do you think of that?
Was denken Sie davon? Ist das wie ein Hommage an Ihre Arbeit? Oder halten Sie es für möglich, dass das die Antwort der Außerirdischen ist?
I think there is no chance whatsoever that this is a legitimate message.
Unmöglich, dass das die Botschaft der Außerirdischen ist, sagt er hier. Das ist auf jeden Fall ein Witz, aber jemand vielleicht hat Wette verloren oder sowas.
And there are reasons, two reasons
es
for
gibt
this.
Zwei Gründe dafür.
One is the
der erste Grund ist die Version der Botschaft, die sie hier haben. Die halte ich jetzt mal hier hoch. Enthält Informationen, die ganz klar falsch ist, wie zum Beispiel die Struktur des DNS-Moleküls, die dreifache DNS, ja. Und andere Sachen machen wissenschaftlich gesehen überhaupt keinen Sinn, sagt er gerade. Und der andere Grund ist, wie ich hier schon auf dem Foto gesehen habe, erschien die Botschaft ungefähr 100 Meter vom Radioteleskop entfernt. Und wenn Sie zur Erde kommen würden mit einer Botschaft, dann würden Sie doch an der Tür des Radioteleskops anklopfen und eins Ihrer Bücher abgeben oder so. Sie würden doch keine Botschaft im Kornkreis hinterlassen.
Right, but how do you know?
Ja, aber woher wissen Sie das?
You know, how do you know how the aliens
woher wissen Sie, wie die Außerirdischen denken?
What I do know is that they're intelligent.
Nun, was ich weiß, ist, dass sie intelligent sind. Denn wenn sie zur Erde gekommen sind, dann müssen sie ja intelligent sein. Dann werden sie ja wohl besser verstehen, mit uns zu kommunizieren, als auf so eine lächerliche Art und Weise. Das war Frank Drake. Und die sinnlose Suche nach Außerirdischen, habe ich hier gesagt, weil, wie Sie gehört haben, hat er gleich mal 3, 4 Grundannahmen genannt, unter denen die Außerirdischen sich gefälligst bei uns zu melden haben. Also erstens, wer nicht auf dem Mikrowellen, also erstmal, wer nicht genau im Mikrowellenbereich zurückfunkt, ist kein Außerirdischer oder wird zumindest nicht als solcher verzeichnet, denn woanders wird ja nicht gesucht. Es wird ja nur im Mikrowellenbereich gesucht. Und zweitens, und das finde ich eigentlich noch viel unglaublicher, die haben Algorithmen entwickelt und haben gesagt, wenn es eine intelligente Botschaft von Außerirdischen ist, dann muss sie bestimmten Kriterien genügen. Sie muss wiederholbar sein, sie muss also immer wieder kommen, immer wieder auf demselben Frequenzband, sie muss die gleiche Anordnung und Frequenz haben und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn die Außerirdischen jetzt so ein bisschen kreativ sind, was man ja annehmen darf, wenn man so diese Formationen sieht, die da in diesen Kreisen da entstehen, dann fallen die schon aus dem menschlichen Suchraster raus, weil die Außerirdischen sich ja gefälligst so zu melden haben wie eine Maschine. Es muss immer schön bup, bup, ja, so und wiederholbar und so weiter. Und drittens, dazu kommt noch, was die Leute bei SETI gar nicht bedacht haben, ist, wir machen jetzt hier auf unserer Erde gerade mal seit ein paar hundert Jahren Physik. Also ich glaube, das Radio ist nicht sehr viel älter als 100, 120, 150 Jahre oder so, als die ersten da Versuche damit gemacht haben, über das elektromagnetische Spektrum Wellen zu schicken und damit zum Beispiel Telegrafen anzusteuern oder auch Fernsehprogramme und so weiter. Nun ist es aber so, dass das Universum riesengroß ist und dass diese Intelligenzen, also selbst unter Annahme der konservativen Parameter, die man so aus der Astrophysik kennt, dass das Leben sich schon Milliarden Jahre vorher entwickelt haben könnte im Universum, Milliarden Jahre vor der Erde. Was wiederum bedeuten könnte, dass die Außerirdischen vielleicht gar keine Lust hätten, auf so einem archaischen Wege mit uns Kontakt aufzunehmen. Im Grunde machen die bei SETI nichts anderes als Rauchzeichen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Berg, Sie haben ein Feuer gemacht und da ist eine Decke drüber, ja? Und dann sagen sie, also wenn es da wirklich Außerbergische gibt, die auf einem anderen Berg sitzen, dann könnten die ja mal ein Rauchzeichen zurückgeben. Naja, dann mache ich jetzt mal 3 Rauchzeichen. Ja, sehe ich irgendwo ein Rauchzeichen, kein Rauchzeichen, keine Außerbergischen. So einfach ist das. So läuft es bei SETI. Aber SETI ist das Vorzeigeprojekt der Mainstream-Wissenschaft, wenn es um die ernsthafte Suche nach außerirdischem Leben geht. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Sehen Sie, die bei SETI, die haben jetzt seit 30 Jahren nichts gefunden. Und statt dass man sich da vielleicht mal fragt, ja, könnte das vielleicht irgendwie an der Methodik liegen oder daran, dass die viel zu viele Vorannahmen darüber machen, wie die Außerirdischen mit uns kommunizieren wollten oder sowas, sagen die eben einfach, seit 30 Jahren nichts gefunden, Beweis, keine Außerirdischen. Verstehen Sie, was ich meine? So viel also zu der Sache mit SETI. Und ich will nicht sagen, dass diese Formation in dem Kornfeld außerirdischen Ursprungs sein muss. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Ich habe es nicht untersucht. Und auch die Forscher, die das untersuchen, zum Beispiel Andreas Müller, die sie gesehen haben, sagen, keine Ahnung, aber so einfach ist es nicht. Frank Drake hat mir dann übrigens später, als der Hauptteil des Interviews schon vorbei war, noch hat er das Foto noch mal zur Hand genommen und gesagt, ja, das ist schon komisch, also die Leute da... Da waren ja ständig Leute in diesem Observatorium da und die haben nichts mitbekommen und niemand wurde gesehen, keine Fußspuren. Das ist schon komisch. Da haben die sich schon wirklich viel Mühe gemacht. So. Also, ja. Aber natürlich, wenn man Gründer eines Projektes ist, das Millionen von US-Dollar in Radioteleskope steckt, um nach Außerirdischen zu suchen, die weit weg sind, in sicherer Entfernung. Und dann taucht hier sowas auf unserer Erde auf, direkt vor der Haustür, also direkt vor der Haustür vom Radioteleskop. Und wenn Sie wissen, als der Gründer dieses Projekts, dass da Hunderte von Arbeitsplätzen dran liegen, die ganzen Radioastronomen, diese ganzen Jahre, diese Leute, die seit Generationen daran forschen, selbst wenn sie der Überzeugung wären, dass das Ding von Außerirdischen ist und dass es die Antwort ist, könnten sie sich's erlauben zu sagen, wir haben es jetzt gefunden, wir können unsere Suche nach außerirdischer Intelligenz einstellen? Dann wäre das ganze Projekt weg. Müsste man ja die ganzen Schüsseln wieder abbauen. Ja. So, so viel also nur zu diesen Gedanken. Also wir wissen nicht, ob es eine Botschaft von Außerirdischen war, aber ich finde, es wäre durchaus angebracht gewesen, da mal ein bisschen mehr darüber nachzuforschen, das überhaupt mal ernsthaft sich anzugucken. Das haben nämlich die Wissenschaftler bei SETI gar nicht gemacht. Und wie das mit diesen Sachen so ist, ist hier was passiert im Dezember 2009 in Norwegen, worüber ich jetzt also heute zum ersten Mal was erzählen möchte. Ich habe lange gebraucht, mich durchzuwinden und glaube, dass ich Sachen gefunden habe, die sich lohnen zu erwähnen. Schauen wir doch mal. Das ist da aufgetaucht am 9. Dezember, früh morgens. So früh war es, glaube ich, gar nicht. Es war so gegen 8 Uhr morgens. Über ganz Nordnorwegen, weit im Norden von Norwegen, ist dieses Ding am Himmel aufgetaucht. Tausende Leute haben es gesehen, haben auch Fotos gemacht. Zum Beispiel dieses Foto hier, das ist eine Langzeitaufnahme. Das ist wichtig zu erwähnen, dass es eine Langzeitaufnahme ist, weil dieser Radius so groß ist. Sie sehen, es ist auch eine Langzeitaufnahme hier an den Lichtern, dass die so hell überstrahlt sind. Und sehen Sie also auch riesengroß. Also unfassbar einfach. Man steht morgens auf in Norwegen und dann sieht man auf einmal so ein Zeichen, wirkt fast wie die Botschaft der, so jetzt kommen sie bald, ja, so. Wer weiß, was das ist, wir wissen es nicht. Das hat natürlich nicht nur die Leute in Norwegen beschäftigt, sondern es hat überhaupt sehr viele Leute beschäftigt. Und wie gesagt, die haben Fotos gemacht. Hier nochmal die schönsten. Schauen Sie sich das mal an, diese Spirale hier und dann dieses merkwürdige Ding. Was ist das hier? Das scheint auch hier von irgendwo zu kommen. Sehen Sie das? Sieht äußerst merkwürdig aus. Auch hier fotografiert aus einem völlig anderen Winkel. Was mich immer fasziniert ist, wie klar abgetrennt hier diese einzelnen Arme dieser Spirale sind. Also dass sie wirklich, Sie können hier 1, 2, 3, 4, 5 Ringe hier mitverfolgen und hier sind es, glaube ich, bis zu 10. Also unglaublich. Oder schauen Sie sich mal das an. Was könnte das wohl gewesen sein? Und wir haben bei Exopolitik nichts darüber veröffentlicht, weil wir es einfach nicht wussten. Wir hatten keine Ahnung. Wir haben unsere Fühler ausgestreckt, so nach Norwegen, und haben sie mal so rumgefragt. Und hier war das, ne? Hier oben sehen Sie, hier oben ist Tromsø, das ist Norwegen, also hier unten ist Finnland, hier ist Schweden, hier unten ist Deutschland irgendwo, ne? Und hier ist Italien. Und hier oben hier in diesem Bereich haben die Leute dieses Ding gesehen. Sehen Sie auch mal hier diesen, sehen Sie das, wie hier dann in dem einen Video ist es aufgetaucht. Da ist dann so ein dunkler Fleck im Zentrum aufgetaucht. Der wurde dann immer größer und verschwand dann und so. Sehr merkwürdig. Auch hier unten sehen Sie es nochmal. Das Foto ist übrigens wichtig, denn hier sieht man ganz klar, das ist verwackelt, dieses Foto. Das kann man jetzt vielleicht im Scheinwerferlicht nicht so gut erkennen. Das ist verwackelt. Und trotzdem sehen Sie so viele Spiralarme. Also dieses hier ist jedenfalls keine besonders lange Langaufnahme. Ja. Die Antwort kam dann aber auch sehr schnell. Einen Tag später schon war es den aufmerksamen und vernünftig denkenden Zeitungslesern klar. Ja, das war die russische Marine. Ein missglückter Raketentest sei dafür verantwortlich gewesen, und das hat mich dann auch erstmal überzeugt. Also ich habe auch mit dem Astrophysiker Illobrand von Ludwiger darüber geredet, ausführlich, und er hat gesagt, ja, das kennt man so von Raketentests. Der hat ja auch selber Raketentests in der Wüste von Australien gemacht weiß also, dass sowas von Raketentests kommen kann. Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt, wie kommt denn so eine Spirale dazu zustande und so. Es geht also hier aus diesen Artikeln hervor, es handelt sich um einen russischen Militärtest von einer interkontinentalen Rakete, die von einem U-Boot abgeschossen wurde. von einem UFO U-Boot ausgestartet wurde. Und zwar handelt es sich dabei um eine Bulava-Rakete. Und wie Sie sehen, also nur noch mal ganz klar, ne, es ist also völlig außer Frage, was es gewesen ist für die Massenmedien hier. Es war ein missglückter Raketenstart von einem U-Boot, steht hier. Das ist übrigens ein norwegischer Fernsehsender, der diese Nachricht zuerst rausgebracht hat. Also am 10. Dezember, einen Tag danach, hat dieser norwegische Fernsehsender Informationen eingeholt vom russischen Militär und hat dann also bestätigt und hat es so gemeldet, es war ein missglückter Raketenstart. Dieses hier soll die Rakete gewesen sein. Sie sehen hier, das ist wichtig zu wissen, diese Rakete hat drei Trägerstufen. Die hier haben so Festkörpertreibstoff. Damit hebt das Ding also erstmal ab, bis es dann so ein bisschen weit nach oben kommt. Ja. Und das kann also 8000 Kilometer weit fliegen. Ja. Das könnte durchaus eben so sein. Jetzt ist die Frage, also hier von diesem U-Boot wurde das abgeschickt. Das ist ein U-Boot, das wurde in den 70er Jahren schon gebaut, ist dann also umgebaut worden extra für diese Raketen, und 11 Raketentests haben sie schon gemacht, und davon sind nur 2 oder 3 geglückt. Die anderen sollen alle, oder ich glaube von 16 sind 11 missglückt oder sowas. Also es ist wohl eine ziemlich wackelige Angelegenheit, dieser Raketentest. Und, aber ich dachte mir, ja, das wird dann wohl so gewesen sein. Also hier sieht man auch nochmal eine Grafik von RIA Novosti, die russische Nachrichtenagentur, wo das erklärt ist. Hier sehen Sie diese Bulava-Rakete. Sehen Sie, das ist die Rakete. Dann, wenn die so ein bisschen weit hochgestiegen ist, stößt die erste Trägerrakete ab. Und dann fliegen die zwei weiteren Stufen mit dem Sprengkopf weiter. Dann irgendwann löst sich die zweite Trägerstufe auch ab. Und wenn die sich abgestoßen hat, fliegt das Ding weiter. Und dann irgendwann wird die dritte Trägerstufe abgeschossen. Also fliegt mit der dritten Trägerstufe weiter. Da ist dann Flüssig-Treibstoff drin, im Gegensatz zu dem hier unten mit dem Feststoff-Treibstoff. Und wenn man hier nachliest, was das bedeutet, hier steht, das kann man jetzt, glaube ich, hier nicht lesen, hier steht, das ist Flüssig-Treibstoff für den Wiedereintritt der Rakete, damit man dann diesen Sprengkopf genau ins Ziel manövrieren kann. Also mit Flüssigtreibstoff ist es wohl einfacher, eine Rakete dann genau dorthin zu steuern, wo man sie hinhaben will, im Gegensatz zu Festtreibstoff. So. Ja, und dann dachte ich mir, ja gut, das klingt wirklich auch alles einleuchtend, dass es das gewesen ist. Es soll nämlich dadurch zustande gekommen sein, dass es wurde in den Presseberichten erwähnt, dass die erste und zweite Trägerstufe hat alles geklappt, wunderbar. Aber bei der dritten Raketenstufe sei es dann zu einem Unfall gekommen. Der Treibstoff sei hier von der Seite ausgetreten, hier so. Und dadurch hat sich das dann bewegt. Das sehen wir nachher nochmal. Hier sehen wir nochmal eine Simulation davon.
So here's an emulation of how these strange spirals might have formed.
Das ist die dritte Raketenstufe. Die dritte Raketenstufe, die sich also, wo der Treibstoff seitlich austritt, und die ist ja dann schon ziemlich weit oben, die Raketenstufe, und dadurch dreht sich das dann, die dreht sich sowieso wegen der gyroskopischen Stabilisierung, so heißt es, wenn sich das dreht, also die drehen sich, damit es einfach immer schön geradeaus fliegt. Aber wenn jetzt der Treibstoff an der Seite austritt, dann könnte es sein, dass der Treibstoff sich hier außenrum verteilt, und das sieht dann von unten eben aus wie eine Spirale, und das hier unten ist dann so der Rauch von der Rakete, ne? Und das hier unten ist der glühende Treibstoff, also entweder er brennt noch in der Atmosphäre, oder weil da die Luft sehr dünn ist und weil das schon sehr hoch ist, wurde mir erklärt von Experten, ist das wegen der Feuchtigkeit in der hohen Luft, und das wird dann noch angestrahlt von der Sonne ganz oben, und dadurch ist es dann also über Meilen sichtbar. Und das klingt ja auch wirklich einleuchtend, also wenn Sie hier mal diese Simulation hier vergleichen und das hier sich anschauen, also muss ich sagen, da, ja, das war, also fand ich einfach total einleuchtend. Und dann habe ich sogar noch gehört, dass es eine Warnmeldung gegeben hat, Hier ist die Warnmeldung, eine NAVTEX-Warnung. NAVTEX ist ein Navigationshilfesystem für Segelschiffe und für Schiffsverkehr allgemein. Und die geben regelmäßig, wenn irgendwo was ist, geben die Warnmeldungen heraus. Und so haben sie das auch hier gemacht. Am 9. Dezember sehen Sie das von 2 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens. Also es würde genau hinhauen, ja. Hier steht sogar auch noch Raketenstart und dass das Segeln in dieser Gegend verboten ist. Und als ich das dann gehört habe, dachte ich mir, ja, das ist also völlig klar eigentlich, Fall abgeschlossen. Aber dann hatte ich die Idee, was sind das hier eigentlich für Zahlen? Habe ich mir nochmal genauer angeguckt. Und das sind hier natürlich Koordinaten, ja. Hier ist es die Längenbreite, also nördliche Koordinaten und hier sind die östlichen und das sind hier, das ist also der östliche Grad und dann hier die Bogenminuten und Sekunden. Und diese Daten kann man eingeben in ein Konvertierungsprogramm und sich angucken, welche Position auf der Erde sich das eigentlich da anzeigt. Und genau das habe ich mal gemacht. Und war jetzt gespannt, wie das Gebiet des Raketentestes in Übereinstimmung zu bringen ist mit dem, was die Leute in Norwegen gesehen haben. Ja? Ich meine, ist ja auch denkbar, dass die Russen, warum sollten die nicht weit draußen vor der Küste von Norwegen irgendwas machen? Keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Ja? So, gucken wir also doch mal, wo führt uns denn diese Koordinate hier hin? Gucken wir uns das mal an. Ja? Rätsel gelöst. So, da landen wir hier im Weißen Meer, hier Barentssee. Und hier ist Arkhangelsk. Das ist so die russische Raketenstartbasis, von wo aus die das immer machen. Und wie gesagt, diese Bulava-Rakete ist offenbar von einem U-Boot ausgestartet. Das heißt, sie ist also irgendwo hier gestartet, ja. Und das ist jetzt eine der Koordinaten. Na gut, dachte ich mir, Norwegen ist ja jetzt hier nicht zu sehen. Gucken wir mal, wo die anderen Koordinaten da so hinzeigen. Ja, da bin ich dann wieder hier. Wissen Sie, ich saß vor dem Computer, habe immer diese Zahlen eingegeben und dann kam immer diese Grafik. Und da dachte ich mir, ja, das ist jetzt schon ein Stück weiter nördlich. Gucken wir doch mal, wo die dritte hinführt. Sie ahnen es schon, es ist wieder dieselbe Gegend, bloß hier oben. Und sehen Sie hier, das ist schon wieder die nächste und noch weiter und so weiter. Und das sehen Sie, es ist immer wieder dieselbe Gegend hier. Jetzt wieder hier unten, also hier dieses, das hat man jetzt hier schon, ja. Also hier irgendwo, das hier alles ist also von 2 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens gesperrt gewesen. Hier sehen Sie auch nochmal, das sind alles die Koordinaten, die Sie da, die Sie in dieser NAVTEX-Warnmeldung sehen. Nur aber, um Ihnen jetzt mal einen Eindruck zu vermitteln, wo sich das befindet, sehen Sie, hier ist die Koordinate von dem Raketentest. Ja? Das ist das Gebiet, das habe ich jetzt mal hier so schematisch versucht einzuzeichnen, das Gebiet, was verboten war zu besegeln, zwischen 2 und 9 Uhr. Dort fand also der Raketentest statt. Wo wurde die Spirale gesehen? Die wurde dort gesehen. Gucken Sie mal, hier. Was glauben Sie, wie viel Entfernung hier ist? Das sind 1300 Kilometer ungefähr. Für diese Rakete kein Problem, die schafft 8000 Kilometer. Ja? Aber jetzt ist es wirklich interessant, sich Folgendes zu fragen. Ich muss nochmal zurück. Sie erinnern sich an die Sache mit den Trägerstufen, ja? Was ich erzählt habe. Ja? Also die ersten beiden Raketenstufen der Rakete sind dafür da, damit die überhaupt erstmal hochkommt, damit die von der Erde abhebt, damit die irgendwo hinkommt. Und dann wird die auch schon so abgeschossen in eine Richtung, dass die dort ungefähr auch hinfliegt. Ja? Sehen Sie? Und wenn das stimmt, was die Militärs sagen, woran ich keinen Zweifel habe, ja? Dass die ersten beiden Trägerstufen korrekt funktioniert haben, und dann es eben erst mit der dritten Raketenstufe Probleme gab, dann würde das bedeuten, dass die Russen ihre Rakete willentlich über zwei souveräne Staatsgrenzen hinweg hier hochgeschossen haben. Und hier oben hat dann diese dritte Raketenstufe Probleme bekommen, ist ins Trudeln geraten und ist explodiert und da ist dann diese Spirale erschienen. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, die müssen das, ich meine, das geht durch Finnland durch, ja. Und sowohl die Norweger als auch die Norweger wussten nichts, die Finnen wussten nichts, aber finden Sie nicht, wenn Sie jetzt ein Land regieren, dass Sie Lust hätten zu erfahren, ob die Nachbarn einen Raketentest über ihrem Hoheitsgebiet ablaufen lassen, noch dazu von so einem Ding, was in der letzten Zeit immer explodiert ist. Also ich meine, verstehen Sie, was ich meine? Und es wird also eben gesagt in den Massenmedien hier, ja, das ist klar, das war hier eben dieser Raketentest. Also das möchte ich erst mal ganz klar sagen, da gab es diese zwei Sachen. Da gab es den Raketentest und dann gab es da diese Spirale. Und jetzt gehen wir doch noch mal zurück zu den Berichten. Ist denn das wirklich so, dass die Russen das da abgeschossen haben? Und da habe ich hier diesen Bericht gefunden von Russia Today, russische Nachrichtenagentur. The intercontinental missile in the White Sea has failed. The announcement comes after the Norwegian authorities reported strange lights seen in the Arctic sky. Ja, die hatten einen Raketenstart, der ist schiefgegangen. Aber das russische Verteidigungsministerium bringt die Spirale und den Raketenstart nicht miteinander in Verbindung, sagen die. Ja, viel Spekulation. Hier haben Sie jemanden vom norwegischen Verteidigungsministerium. Wir sind immer noch nicht sicher, um was es sich bei dem Objekt handelt, sagt der norwegische Minister. Und was die Informationen, die wir haben, ist geheim. Wissenschaftler haben also dann angefangen zu suchen und hier haben wir einen Generaldirektor von der norwegischen Raumfahrtagentur, der sagt, es sah schon aus wie ein Raketenstart. Ja, und die kann dann eben eine schöne Spirale machen. And if the fantastic light did in fact originate from a rocket, the next question, where was it from? Und die nächste Frage ist natürlich, wo ist dann die Spirale? Wo kam die Rakete her? Und er sagt hier vom norwegischen Fernsehen, das Wahrscheinlichste ist, dass es eine Rakete war aus dem Weißen Meer. Und das russische Militär hat gesagt, erstmal haben wir gar nichts damit zu tun. Und hat dann später gesagt, ja, wir haben ein Problem gehabt. Und hier haben wir einen Sprecher vom Verteidigungsministerium in Russland, der gerade sagt, alles ging gut bei den ersten beiden Stufen, als die Rakete da geflogen ist, aber bei der dritten Raketenstufe gab es dann Probleme und die Rakete ist abgetrudelt. The controversial Bulova missile is designed to be the future of Russia's submarine missile deployment capabilities and has been unsuccessfully tested 12 times. Also, it is likely that Russia ja, jetzt geht es hier nochmal um die Bulava-Rakete, die ja das neueste Spielzeug des russischen Militärs ist. Und der Bericht schließt ab mit den Worten, also auch wenn es vielleicht eine Rakete gewesen ist, es sind trotzdem spektakuläre Bilder. Aber hatten die denn nicht vorher gemeldet hier, dass es vom Militär war? So sind wir doch reingegangen, oder? So haben wir doch alle die Zeitung aufgeschlagen, völlig erregt, was ist denn diese Spirale? Und dann haben wir das gelesen, haben wir auch, ja gut, alles klar, wissen wir ja Bescheid. Wie kommen die denn jetzt dazu zu behaupten, dass das von der Rakete ist, wenn aber selbst das russische Verteidigungsministerium und das norwegische Verteidigungsministerium sagen, gut, also gibt es einen Raketentest, aber was hat denn das miteinander zu tun? So. Und dann habe ich jetzt diese Artikel mir nochmal genauer angeguckt und das sollten Sie vielleicht auch machen, wenn Sie nachprüfen wollen, wie wahrheitsgemäß über etwas berichtet wird oder wo eine bestimmte Schlüsselinformation herkommt. Ja? Gucken Sie sich einfach immer an, wer sagt das? Und da gucken wir doch einfach mal hier. Hier steht in diesem Artikel drin, es sind Quellen aus dem russischen Militärbereich, steht hier in dem Ding drin. Und hier steht, dass es ja, der Raketenstart war, der für die Spirale verantwortlich ist, melden diese Zeitungen unter Berufung auf Verteidigungsinsider. Ah, verstehen Sie? Verteidigungsinsider. Ich habe mal so jemanden getroffen. Das sind Leute, die sagen, hey, pst, ich bin ein Verteidigungsinsider. Hier ist mein Ausdruck, kann ich dir nicht zeigen. Aber du, ich kann dir zwar nichts, ich kann weder unterschreiben, was ich sage, noch darfst du ein Foto von mir machen, noch darfst du irgendwie sagen, wer ich bin. Aber ich verrate dir jetzt voll das Geheimnis, und zwar, das war die Rakete. So läuft es. Und dann stehen die Journalisten da und sagen sich, oh ja, na ja, der hat mir hier diesen Ausweis gezeigt und der ist ja vom Militär, dann wird er ja wohl irgendwie so, und dann klar, und dann wird das gemeldet. Ne? Aber diese Botschaft kam erst einen Tag später, als also die Russen und die Norweger und alle gesagt haben, wir haben keine Ahnung, was das ist. Und wenn man dieser Spur hier weiter nachfolgt, ich habe da wirklich lange rumgeguckt, sie finden keinen Menschen vom Verteidigungsminister oder irgendjemanden, der sagt, ja, unsere Rakete ist für diese Spirale verantwortlich. Sie kriegen sehr viele offizielle Leute von den Russen, die sagen, wir hatten einen Raketentest, das ist für mich irgendwie bewiesen. Sie kriegen viele Leute, die die Spirale gesehen haben, aber sie kriegen niemanden von offizieller Stelle, der sagt, diese Rakete hat diese Spirale verursacht. Verstehen Sie? Die einzigen, die das behaupten, sind eben diese ominösen Schlapphüte hier, diese Insider aus Verteidigungsquellen und so weiter. Ja, und da ist natürlich jetzt die Frage, was könnte es denn dann gewesen sein? Und da muss ich jetzt sagen, dann muss ich auch spekulieren oder mal so ein paar Spekulationen vorstellen. Was schon interessant ist zu erwähnen, ist, hier oben ist Tromsø, da wo das gesehen wurde, also das wurde hier in diesem ganzen Bereich gesehen, ja. Und hier unten befindet sich eine hochinteressante Forschungsanlage. Es ist so ähnlich wie HAARP, so sieht es aus. Die heißt ICECAT. Dort werden hochfrequente UHF und VHF, im UHF und VHF-Band Strahlungen in die Atmosphäre geschickt. Und es ist ja bekannt, dass man mit HAARP, dass HAARP geeignet wäre, Wetterphänomene auszulösen. Ja, ob das jetzt in dem Fall aber so gewesen ist, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die haben sich sehr hervorgetan und haben gesagt, ja, das ist ja, das kann ja kein Zufall sein und guck doch mal und so. Und also Richard Hoagland, um ihn jetzt mal mit dem Namen zu nennen, das ist ein berühmter amerikanischer Forscher, der hat gesagt, er ist der Erste, der das rausgefunden hat, dass es dort in der Nähe ist und hat gesagt, guck doch mal und jetzt steige ich hier weiter ein und jetzt nächste Woche im Teil 3 veröffentliche ich alles, was es darüber zu veröffentlichen gibt. Und es gab aber nie einen Teil 3. Also er hat den ersten und den zweiten Teil gemacht, hat aber nie erzählt, was ist jetzt eigentlich da der Beweis dafür, dass das irgendwas damit zu tun hätte. Ich habe nichts gefunden, wenn Sie was gefunden haben, bitte. Eine andere interessante Sache ist, dass es so etwas Ähnliches schon mal in China gab. Wir haben hier einen Augenzeugen von 1988. Ich habe über unsere Kontakte im Berliner Tiangong-Institut, die ja aus China sind, dieses Video übersetzen lassen. Und dieser Augenzeuge erzählt gerade, dass diese Spirale, die er da 1988 gesehen hat, sich ganz ähnlich bewegt hat wie die norwegische, hat sich auch so gedreht, aber dann hat sie sich nochmal umgekehrt, gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Und er hat sich gefragt, was das wohl gewesen sein könnte. Er hat keine Ahnung, hier ist also dieses Phänomen, was man hier sieht. Wobei dieses Video, hier sehen Sie auch, dass es die Ähnlichkeit, die das hat. Aber Sie sehen, sie ist auch nicht ganz so gut aufgebaut wie diese andere Spirale in Norwegen. Die Spiralarme sind größer, es sind nicht so viele. Und hier sehen Sie missglückte Raketenstarts, die wo der Treibstoff rauskommt. Ja, könnte auch sein, dass es das war im neuen MUFON-Forschungsbericht, wird übrigens davon geschrieben, dass diese spiralförmigen Objekte schon also von hunderttausenden Menschen in China gesehen worden sind, bei 11 Gelegenheiten, immer wieder solche komischen Dinger. Und das ist also wirklich, also wir haben uns gesagt, es ist irgendwie unfassbar einfach, diese Spirale in irgendeine Kategorie zu pressen. Alle Gemeinsamkeiten, die wir hier zwischen chinesischen und norwegischen Spiralen machen, sind natürlich höchst spekulativ. Wir müssten also mal die Anwohner fragen. Und wir haben da etwas vorbereitet. Juhu, bist du schon vor der Tür? Okay, wunderbar. So, ich steck dich jetzt hier dran. Sag mal was. Ja, hallo.
Hallo, kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich wunderbar hören. Wir können dich alle im Raum wunderbar hören. Wen wir jetzt hier hören, ist live aus Tromsø, Uli. Die befindet sich also jetzt gerade genau dort, wo die Spirale gesehen wurde, aus einem völlig anderen Anlass eigentlich. Und hat, da sie ja auch Journalistin ist, ihre Zeit dort bis jetzt ganz fleißig genutzt und hat dort die Anwohner persönlich befragt. Wir bekommen also jetzt live aus Tromsø ein Update. Aber erste Frage, Uli, wie viele 100 Pullover und Jacken hast du übereinander an?
Ja, auf jeden Fall nicht genug. Nicht genug. Also es sind nur minus 12 Grad, aber die Norweger sagen, das sind minus 30 und das stimmt. Es weht ja ein ganz ekelhafter Wind und dadurch fühlt sich das wirklich verdammt kalt an.
Okay, erzähl uns doch mal, wie sind dort überhaupt die Wetterbedingungen? Wird es da überhaupt warm oder was weiß man denn so?
Ja, normalerweise soll es hier, also es ist leider gerade nicht so, aber angeblich ist es so, dass es hier gar nicht so kalt ist, weil das ist umströmt vom Golfstrom, ist ja so eine Insel, dieses Tromsø, und eigentlich soll es hier so immer um den Gefrierpunkt ein paar Minusgrade geben und gar nicht so kalt sein, aber im Moment, wenn sie die gleiche Wetterlage bekommen, die wir bekommen haben von Osten, glaube ich, dieses Hochdruckgebiet, was aber eben nicht nur zu Kälte und Sturm führt, sondern auch zu einem richtig klaren Himmel. Also es war gestern ein fantastischer Vollmond. Man sieht alle Sterne. Es ist ganz klar, wunderschön. Wir hoffen eigentlich auf die Polarlichter.
Also alles, also sozusagen alles so richtig weit oben im Norden. Und hast du denn...
Richtig weit oben, ja.
Richtig
im
weit
nördlichsten,
oben.
Also das ist die nördlichste, die größte, ich glaube die nördlichste Stadt, ja. Nördlichste Stadt überhaupt in Norwegen und hat einige Superlative. Die nördlichste Universität der Welt und so weiter.
Ja. Und hast du denn eigentlich schon Leute gefunden, die diese Spirale mit eigenen Augen gesehen haben?
Ja, ich habe viele Leute gefragt und es haben nicht gesehen, wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass die Norweger durch die Polarlichter sowieso verwöhnt sind. Also ich glaube, die gucken nicht mehr bei jedem nach oben, weil sie sehen ständig irgendwelche tollen Sachen am Himmel. Und ich habe Leute getroffen, zwei, die wirklich das mit eigenen Augen gesehen haben, die auch Freunde haben, die das gesehen haben. Und es muss wohl so gewesen sein, dass es eher noch weiter im Norden war. Also Richtung Finnmark, das ist die Region oberhalb von Tromsø. Dort war das wohl am besten zu sehen. Also es ist noch ein Stück weiter im Norden.
Mhm. Also wir sehen hier gerade eine Karte von Westeuropa und da sieht man also auch hier Tromsø da drauf und das ganze Skandinavien. Noch weiter nördlich soll diese Spirale dann also gewesen sein, ja? Schon
genau.
Über Meer, oder?
Das weiß ich nicht, ob über Meer, okay. Aber auf jeden Fall über der Region Finnmark.
Ja.
Wie so ein Bundesland.
Wie beschreiben denn die Leute, die diese Spirale gesehen haben und die es von ihren Freunden erzählt bekommen haben, wie beschreiben die denn das, was sie da gesehen haben?
Also die sagen, es war so violett und es war, und was ich interessant finde, die Aussagen differieren von, wir haben das mehrere Minuten gesehen bis hin zu, das war stundenlang am Himmel zu sehen. Und es war hell und es war eine ebenmäßige Spirale.
Mhm. Stundenlang am Himmel zu sehen gewesen.
Stundenlang, also, bis zu stundenlang, ja.
Ganz schön Stunden. Viel Treibstoff muss dann da drin gewesen sein, in dieser trudelnden Rakete.
Ja, ich habe auch gerade einen Physiker getroffen und gefragt. Und der hat, wobei, das ist jetzt, also, der ist nicht nochmal nachrecherchiert, was andere Physiker dazu sagen, aber der hat mir gerade gesagt, naja, wenn die Rakete Spiralen fliegt, dann würde das so aussehen. Aber dafür müsste die Rakete Spiralen fliegen.
Ja, dafür müsste die Rakete Spiralen fliegen. Was vermuten denn die Anwohner, was das gewesen sein könnte? Gibt es Leute, die glauben, es sind Außerirdische?
Ja, gibt es schon. Also ich glaube, die legen sich nicht so fest, was es gewesen ist, aber woran sie eindeutig zweifeln, also was ich von mehreren gehört habe, die auch jetzt nicht selber Augenzeugen waren, aber die zumindest wieder von Freunden davon gehört haben, die das gesehen haben, also was mehrere übereinstimmend gesagt haben, war, they say it was a Russian missile or a Russian rocket. Also die sagen, das war eine russische Rakete. Und da, ja genau, da klingt schon so ein Zweifel mit. Und einer hat gesagt, ja, er würde sich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren rauskommt, dass es keine russische Rakete war. Aber also insgesamt, glaube ich, sind die sowieso sehr viel aufgeschlossener.
Und sind auch skeptisch. skeptisch gegenüber der Raketenerklärung.
Ja, 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 absolut, absolut. Mhm. Wobei sie es jetzt gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, weil sie sehen oft Polarlichter hier und ich glaube, das ist für die eher so alles, ja, eine Sache. Also das ist jetzt nicht so, die legen sich nicht so fest, was ist, habe ich den Eindruck. Also jetzt von den paar Gesprächen, die ich geführt habe.
Okay, na wunderbar. Dann habt noch viel Spaß in Tromsø in Norwegen. Bitte mal einen Applaus für Uli.
Vielen Dank.
Und viel Spaß noch da oben und halte die Augen offen.
Ja, das mache ich. Euch auch noch viel Spaß.
Danke, tschüss.
Tschüss.
So, das war jetzt also live aus Tromsø, die wunderbare Ulrike. Und denke ich mal, haben wir vielleicht unserer journalistischen Pflicht schon so ein bisschen mehr Genüge getan, als einfach nur eine Zeitung zu lesen und das Erstbeste runterzuschlocken, was uns da erzählt wird. Es lohnt sich auch wirklich manchmal, sich persönlich mit den Leuten zu unterhalten, um dann auf Schlussfolgerungen zu kommen, die eben feststehen. Und das möchte ich jetzt mal sagen. Fest steht, es fand tatsächlich ein Raketenstart im 1300 Kilometer entfernten Weißen Meer statt, zu dem Zeitpunkt, als dieses Phänomen gesehen wurde. Aber weder das norwegische noch das russische Militär behaupten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Himmelserscheinung über Norwegen und dem Raketentest, obwohl uns das in den Massenmedien so verkauft wird. Für Behauptungen, dass das Phänomen im Zusammenhang mit HAARP-Experimenten steht, fehlt es an stichhaltigen Beweisen. Und was es also war, ist schwer zu sagen. Keine Ahnung, aber es gibt gute Gründe, an der Raketenstory zu zweifeln. Ja, solche Sachen machen wir. Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass wir uns schon in zwei Wochen, ist es in zwei Wochen oder in drei? Zwei? In zwei Wochen zum Exopolitik-Treffen hier in diesen Räumlichkeiten wiederfinden. Und wir werden dann also schön weitermachen. Ich möchte Ihnen hier schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, worüber wir dann da reden werden. Gucken Sie mal, ich habe da vor kurzem Post bekommen vom Bundesverteidigungsministerium und ich habe dann so ein Dokument bekommen, da steht was von Außerirdischen drin, ist vom Bundestag. Aber wie gesagt, also das werden wir dann in zwei Wochen uns anschauen. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie uns treu. Danke.